Politik und Kommunikation. Interview.
Nach der Bundestagswahl ist vor der Regierungsbildung. Die Union unter Friedrich Merz verhandelt mit der SPD unter Lars Klingbeil und Saskia Esken über eine Neuauflage der Großen Koalition. Schaffen es CDU, CSU und SPD eine stabile Regierung zu bilden? Und zwar schnell? Wie kann es gelingen, die unvermeidbaren Konflikte zu lösen, sowohl bei den Koalitionsverhandlungen als auch später gemeinsam beim Regieren? Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation und es freut mich ganz besonders, in unserem Podcast-Studio im Quadriga Forum in Berlin mit jemandem zu sprechen, der in all diesen Bereichen über umfassende Erfahrung verfügt. Peter Altmaier. Jahrgang 58 hat der CDU-Politiker große Koalitionen mit der SPD, eine schwarz-gelbe Regierung mit der FDP und gescheiterte Jamaika-Sondierungen mit FDP und Grünen erlebt. Als Bundesumweltminister, Chef des Bundeskanzleramts und Wirtschaftsminister hat er nicht nur die Koalitionsverhandlungen mitgestaltet, auch im Krisenmanagement während der Regierungsarbeit hat er sich einen herausragenden Ruf erworben. Das alles sind beste Gründe für mich, mit ihm jetzt auch über Koalitionen, Kompromisse und Streitereien zu sprechen. Herzlich willkommen, Peter Altmaier.
Herr Göke, einen herzlichen schönen Tag.
Wie geht es Ihnen?
Mir geht es gut. Ich bin seit 3 Jahren Rentner. Ich habe Zeit für all die vielen Dinge, die ich vorher nicht machen konnte. Ob das meine Bücher sind, Kunst- und Literaturgeschichte. Aber natürlich bleibe ich ein politischer Mensch. Vom Spielfeldrand aus beobachte ich das Geschehen. Und ich freue mich, wenn es Menschen gibt, die mit mir reden wollen. Und ich teile gerne meine Erfahrungen mit Schülern, mit Studenten, mit anderen, die mein Gespräch und meine Erfahrung gerne kennenlernen möchten. Und heute freue ich mich, bei Ihnen zu sein.
Sie haben ja gesagt, Sie haben auch den Wahlkampf verfolgt. Es wurde von Beteiligten gesagt, es war ein kurzer, harter Wahlkampf. Würden Sie das auch so beschreiben?
Naja, es war jedenfalls ein seltsamer Wahlkampf. Ich habe ja sehr viele Wahlkämpfe erlebt, schon bevor ich aktiver Politiker war, als ich noch ehrenamtlich tätig war. Mein erster Bundestagswahlkampf war 1976. Und ich muss sagen, mir ist schon aufgefallen, dass wir eigentlich relativ wenig über Inhalte geredet haben in diesem Wahlkampf. In früheren Wahlkämpfen ging das ganz anders zur Sache, um Rentenpolitik, Familienpolitik, um Steuern, um Staatsausgaben, um Außenpolitik. Das war alles überlagert, zum einen von den großen in außenpolitischen Krisen mit Blick auf die Ukraine, mit Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika, zum anderen aber auch überlagert vom Scheitern der Ampelregierung. Und das hat dazu geführt, dass der Ton rauer geworden ist, dass aber Inhalte häufig vor Kontroversen und Polemiken zurückgedrängt wurden. Und insofern kann ich nur hoffen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger das bereits wieder ad acta gelegt haben und sich jetzt darauf freuen, dass wir zu der Sacharbeit zurückkehren.
Fangen wir an, nach vorne zu gucken. Die Sondierungen zwischen Union und SPD sollen jetzt schnell beginnen. Das wird von allen Beteiligten betont. Und erste rote Linien werden jetzt schon über die Presse abgesteckt. Was machen wir alles mit? Was machen wir nicht mit? Ist das hilfreich?
Ja, also Sondierungen kommen immer am Anfang von Koalitionsverhandlungen. Das ist, bevor man sich entscheidet, miteinander zu regieren. Das ist dieses Mal eigentlich etwas anders. Denn es gibt ja nur eine demokratische Regierungsmöglichkeit in der Mitte. Das ist CDU, CSU und SPD. Mit den Grünen würde es nicht reichen und die FDP ist nicht im Bundestag vertreten. Und insofern sind wir eigentlich aufeinander angewiesen. Wir müssen zusammenkommen. Und trotzdem kann ich verstehen, dass die Sondierungen gemacht werden, weil sich die führenden Leute beider Parteien dabei näher kommen können, ohne dass alles durchgestochen wird, ohne dass alles am nächsten Tag in der Zeitung steht. Sondierungen werden normalerweise in kleiner Runde durchgeführt, auf jeder Seite nicht mehr als 4 oder 5 Personen. Und man versucht, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Es ist sehr gut gelungen in der Koalition mit der FDP 2009 bis 2013, was dann allerdings keine Garantie war für einen guten Koalitionsverlauf. Es ist auch gut gelungen in der Großen Koalition von 2013 bis 2017. Schon die letzte oder die vorletzte Regierungsbildung, also die letzte Kanzlerschaft von Angela Merkel, stand unter einem problematischen Stern, weil die Jamaika-Sondierungen, die wir aufgenommen hatten, mit FDP und Grünen, eben auch von Anfang an an dem Gegensatz zwischen diesen Parteien gelitten haben. Und deshalb ist dort nie so ein Vertrauensverhältnis entstanden, wie es eigentlich für das Gedeihen von Koalitionsverhandlungen gut wäre.
Das heißt, wenn man jetzt schon anfängt, erste rote Linien über die Presse abzustecken, das ist ja, wenn die Konstellation ja ohnehin vorgezeichnet ist, wahrscheinlich nicht hilfreich, oder?
Ja, es ist ein Dilemma. Weil einerseits wollen diejenigen, die einen gewählt haben, auch wissen, was wir in den Koalitionsverhandlungen vertreten. Und häufig erwarten sie, dass sie die Ankündigungen und Versprechungen aus dem Wahlprogramm 1:1 umsetzen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir ja in Deutschland eigentlich fast immer Koalitionsverhandlungen gehabt haben und Koalitionsregierungen gehabt haben. Konrad Adenauer hat ein einziges Mal eine absolute Mehrheit erreicht und selbst dann hat er mit den bisherigen Koalitionspartnern aus Klugheit weiter regiert. Und dann weiß man eben, man muss auch Kompromisse machen. Und natürlich gibt es rote Linien für alle Beteiligten. Aber je mehr man sie öffentlich diskutiert und je mehr man sie im Vorfeld von Koalitionsgesprächen groß auf die Wand aufzeichnet und sagt, schaut her, das ist die rote Linie, desto mehr Kompromisse wird man an anderer Stelle machen müssen, um das dann auch durchzusetzen, weil alle Beteiligten darauf achten, dass sie nicht nur eigene Punkte, die ihnen wichtig sind, durchbringen, sondern dass sie auch nicht ihr Gesicht verlieren, indem sie einfach auf alles eingehen, was die Gegenseite sagt. Das heißt, es ist immer ein schwieriger Balanceakt. Man muss öffentlich kommunizieren, was man eigentlich erreichen möchte, also mit der Wirtschaft zum Beispiel oder mit den Renten. Aber andererseits darf man sich nicht zu sehr festlegen und selbst einmauern, weil man dann aus dieser selbst geschaffenen Falle nur sehr, sehr schwer wieder herauskommt.
Jetzt ist es ja so, wir haben es jetzt beide schon angesprochen, dass es keine Alternative zu dieser Koalition gibt. Die Parteien, die Beteiligten sind dazu verurteilt, zu einer Koalition zu kommen und am Ende auch dazu verdammt Erfolg zu haben. Erleichtert das jetzt die Sondierungen und Koalitionsgespräche oder erschwert sie das?
Das kann ich nicht sagen. Wir hatten eine ähnliche Situation nach dem Scheitern der Jamaika-Koalition. Dann war die Große Koalition, die eigentlich niemand mehr wollte, weder die SPD noch die CDU-CSU, plötzlich die einzig verbliebene Möglichkeit. Wir waren schon damals der Meinung, dass eine Minderheitsregierung eine sehr schlechte Idee wäre, weil es zur Regierungsunfähigkeit und Bewegungsunfähigkeit führt, wenn man sich ständig Mehrheiten ad hoc im Parlament suchen muss. Wir haben dann mit der SPD sehr anspruchsvolle Verhandlungen geführt. Die SPD wollte zuerst nicht, dann hat der Bundespräsident eingegriffen. Frank-Walter Steinmeier hat die SPD an ihre staatspolitische Verantwortung erinnert. Wir haben dann sehr ordentlich verhandelt, aber sehr schwierig auch. Und dann hat sich plötzlich, als wir...
Was heißt das sehr schwierig? Also was kann ich mir darunter vorstellen? An welchen Punkten war es schwieriger als zum Beispiel in anderen Gesprächen, die man geführt hat?
Die SPD hatte sich zum Beispiel im Wahlkampf ein bisschen aus dem Fenster gelegt und gesagt, ja, sie möchte so eine Bürgerversicherung statt dem bisherigen System von gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Und dann haben sie bei näherem Hinschauen auch bemerkt, dass es nicht so einfach ist und dass es mit erheblichen Verwerfungen und Problemen verbunden gewesen wäre. Aber es ist dann immer auch schwer, von solchen Pferden wieder runterzukommen. Und umgekehrt gab es natürlich auch bei CDU, CSU einige Wünsche, keine Steuererhöhungen. Und wir hatten stattdessen den Wunsch, Steuern zu senken, insbesondere für Unternehmen und im Einkommenssteuertarif. Das hat dann die SPD aber nicht mitgemacht und gesagt, wenn wir für die Reichen, und aus SPD-Sicht waren halt eben schon sehr viele mittelständische Handwerker und Unternehmer reich, wenn wir für die Reichen die Steuern senken, müssen wir sie an anderer Stelle wieder erhöhen. Das konnten wir nicht akzeptieren, weil es rechte Tasche, linke Tasche war. Und am Ende haben wir uns dann nur darauf verständigen können, den Solidaritätszuschlag, den Soli, für ungefähr 90% der Zahler abzuschaffen. Das haben wir auch später umgesetzt übrigens. Das ist heute vergessen, aber das war eine Entlastung in der Höhe von 15 Milliarden im Jahr für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger. Und trotzdem haben diese Verhandlungen sehr, sehr lange Zeit in Anspruch genommen. Und dann hat die SPD immer auch darauf verwiesen, dass sie ja noch eine Mitgliederentscheidung am Ende hat und die müsse man gewinnen. Der damalige Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hat eine große Kampagne gegen die Große Koalition gestartet und alle waren besorgt, ob das klappt. Aber die Sozialdemokraten haben sich dann zu ihrer staatsmännischen Verantwortung bekannt und der Mitgliederentscheid ging mit großer Mehrheit zugunsten dieser Großen Koalition aus, die dann auch 4 Jahre gehalten hat. Und wenn Sie an Corona denken, insgesamt eine sehr, sehr gute und von allen akzeptierte Politik gemacht hat.
Ein Mitgliederentscheid bei der SPD wird wahrscheinlich auch diesmal wieder eine Rolle spielen. Wahrscheinlich auch als Argument während der Verhandlungen. Das kann man sich wahrscheinlich jetzt schon sehr gut vorstellen. Ein anderer Punkt, der jetzt anders ist, ist, dass sowohl Union als auch SPD es sehr eilig haben. Die Weltlage gebietet das. Darauf haben sich die beteiligten Parteien jetzt öffentlich zumindest auch bestätigt. Also beide drücken aufs Gaspedal. Was sind denn auf dem Weg zu einer Koalition, wenn wir jetzt über die Sondierungen und die Koalitionsgespräche gehen, Möglichkeiten, wo man Abkürzungen nehmen kann? Wie kann man diesen Prozess abkürzen?
Also in der Vergangenheit hat er sich eigentlich immer mehr in die Länge gezogen. Die allerersten Koalitionsvereinbarungen waren kurz und übersichtlich. Und dann haben die Beteiligten angefangen, das betrifft CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne gleichermaßen, egal wer regiert hat, egal wer Bundeskanzler war, die Beteiligten haben angefangen, dann immer mehr Detailregelungen in die Koalitionsverträge hineinzuschreiben, weil das ihre Vorfeldorganisationen, die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände, der Mittelstand, das Handwerk auch erwartet und verlangt haben, bis die Koalitionsverträge so dick geworden sind, dass man sie kaum noch lesen konnte. Der letzte in der großen Koalition mit Angela Merkel hatte 140 Seiten. Ich glaube, der in der Ampel war auch nicht wesentlich dünner. Und das hat zwei große Probleme. Das eine ist, man braucht sehr viel Zeit, um das zu schreiben. Zweitens, da es niemand in all seinen Verästelungen lesen kann, gibt es dann oftmals sehr widersprüchliche Vereinbarungen. Also die Außenpolitiker und Entwicklungspolitiker sagen, wir brauchen ein Lieferkettengesetz. Und die Wirtschaftspolitiker wissen davon nichts und sagen nachher, wenn wir das gewusst hätten, wir hätten das nie akzeptiert. Und das Zweite ist, dass durch diese sehr detaillierten Festlegungen der Koalitionsvertrag manchmal auch ein Hindernis wird in der praktischen Politik, wenn sich die Weltlage oder die Lage in Deutschland grundlegend ändert. Und das haben wir eigentlich ein paar Mal schon erlebt. Wir haben es erlebt mit der Banken- und Börsenkrise 2008, 2009. Wir haben es erlebt mit der russischen Annexion der Krim im Jahre 2014, wenige Tage nach Abschluss des Koalitionsvertrages im Dezember 2013. Wir haben es erlebt mit der Corona-Pandemie. Und dann wird plötzlich die Weltlage eine ganz andere. Und man muss Entscheidungen treffen, von denen im Koalitionsvertrag kein Wort enthalten ist. Aber die Parteien, die im Koalitionsvertrag etwas durchgesetzt haben, wollen dann trotzdem natürlich ihre Punkte realisieren und umsetzen, obwohl vielleicht das Geld gar nicht mehr dafür da ist, weil es für andere Dinge gebraucht wird. Und deshalb glaube ich, dass man eine Abkürzung suchen muss, die eigentlich nur so aussehen kann, dass man sich auf einen kürzeren Koalitionsvertrag einigt. Wir wissen ja im Augenblick noch nicht einmal, wie viel Geld wir verlässlich zur Verfügung haben werden in den nächsten 4 Jahren. Die deutsche Wirtschaft ist in 3 Jahren nicht mehr gewachsen. Wir befinden uns immer noch in einer leichten Rezession. Aber es kann durchaus sein, dass die Entwicklung in der Ukraine und vor allen Dingen die handelspolitischen Entscheidungen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump dazu führen, dass die Weltwirtschaft einen ordentlichen Dämpfer erhält. Und das kann dann bedeuten, dass es schnell mal 5 oder 10 Milliarden weniger in der Staatskasse gibt. Wenn Herr Trump die Militärhilfe für die Ukraine einstellen sollte, müssen sich die Europäer überlegen, ob sie in die Bresche springen, ja oder nein. Das sind alles offene Fragen, die man jetzt nicht beantworten kann. Und das würde sehr dafür sprechen, dass man einen abgespeckten Koalitionsvertrag macht mit den großen Linien. Und dann gibt es ja nach der Bildung der Regierung ohnehin immer einen Koalitionsausschuss, wo eigentlich auch jede Seite ein Vetorecht hat. Das heißt, niemand kann überstimmt werden. Und in diesem Koalitionsausschuss müsste man dann zwischen dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler, den Partei- und Fraktionsvorsitzenden, dem Kanzleramtsminister, dann versuchen, die Einigungen, die man braucht, Stück für Stück zu entwickeln. Das wäre vielleicht eine bessere Methode, als bis zum Sommer zu verhandeln. Und dann sind viele Entwicklungen in Europa und dem transatlantischen Verhältnis längst über uns hinweggegangen. Und jeder fragt sich, was mit Deutschland los ist, weil wir keine Regierung in angemessener Zeit hinkriegen.
Sie haben ja angesprochen, dass es auch immer so einen Anfangsakkord gibt, bevor man sich in solche Gespräche begibt, dass zum Beispiel weder die Union noch die SPD bei der letzten GroKo besonders glücklich waren nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen. Und bei der Ampelkoalition sollte ja alles ganz anders sein. Da hatten wir am Anfang die sogenannte Citrus-Koalition, Citrus-Gruppe, da haben sich dann die Grünen und die FDP mit vier Spitzenkräften, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Volker Wissing und Christian Lindner getroffen und sehr einträchtige Fotos geschossen. Ist sowas am Ende dann eine Hypothek, weil man das nicht einlösen kann? Oder kann sowas dann tatsächlich doch helfen, über die erste Bodenwelle hinwegzukommen und den Leuten zu vermitteln, vielleicht ist das hier doch, kann eine gute Sache werden?
Na, teils, teils. Wir hatten, als wir das neue Experiment Jamaika wagen wollten, also CDU, CSU, FDP und Grüne, da fanden die ersten Verhandlungen statt in der parlamentarischen Gesellschaft, direkt im Reichstag gegenüber. Dort gab es einen alten Balkon, der normal nicht genutzt wird. Und da sind wir dann, da sind zuerst nur Zigaretten geraucht worden in der Zigarettenpause. Und dann plötzlich haben wir gesehen, unten standen Journalisten, die haben fotografiert. Dann wollten natürlich alle auf den Balkon. Da sind sehr schöne Fotos entstanden. Und die Bürgerinnen und Bürger haben sich auch darüber gefreut, ihre Politiker mal ganz anders zu erleben. Als dann aber Jamaika gescheitert ist, haben sich die Fotos gegen uns gekehrt, weil die Menschen gesagt haben, da tausendmal auf dem Balkon stehen und nichts zustande bringen. Das Zweite ist, dass in der Ampelkoalition aus meiner Sicht ein kardinaler Fehler gemacht worden ist. Man muss in einem Koalitionsvertrag nicht alle Details regeln, aber man muss sich zu Beginn einer Koalition über die wesentlichen Punkte einig sein. Zu den wesentlichen Punkten gehört natürlich auch, was dann jeder Koalitionspartner als Erfolg verbuchen kann. Für sich, wenn die Umstände entsprechend bleiben und es ermöglichen, also nicht der Himmel runterfällt. Und das ist offenbar nicht gemacht worden. Die FDP hat sich darauf eingelassen, in der Hoffnung, dass sie später Steuersenkungen durchsetzen kann. Das war mit der SPD genauso wenig machbar, wie wir es damals machen konnten, was Unternehmenssteuern, Körperschaftssteuern angeht. Die Grünen hatten hochfliegende Erwartungen im Umwelt- und Klimaschutz, die sie dann auch nicht durchsetzen konnten, weil sich der Wind in der Öffentlichkeit gedreht hatte und die FDP mangels Erfolg bei den eigenen Punkten dann auch viele Punkte der SPD und der Grünen blockiert hat. Und so kam diese Koalition zwar sehr gut zustande, mit schönen Fotos. Die Verhandlungen wurden relativ schnell zu Ende gebracht, nämlich noch vor Weihnachten. Wir hatten die Regierungsübergabe am 8. Dezember. Das ist der Tag, seitdem ich im Ruhestand bin, 8. Dezember 2021. Aber danach hat fast nichts mehr wirklich funktioniert. Vor allen Dingen nicht, als ersten Notsituationen mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine überstanden waren und es dann darum ging, die Innenpolitik zu gestalten. Und dann hat sich sehr, sehr schnell gezeigt, dass keiner bereit war, dem anderen etwas zu gönnen und dass daran auch die Koalition zerbrochen ist. Ich habe solche Erfahrungen auch im eigenen Bereich bei FDP, CDU, CSU, SPD mehrfach gemacht. Aber ich habe selber immer, soweit ich gefragt wurde und soweit ich Einfluss hatte, immer darauf gedrungen, dass wir Kompromisse suchen wo alle Beteiligten sagen können, wir haben etwas erreicht und etwas durchgesetzt. Es gibt nicht die eine absolute Wahrheit. Jeder Koalitionspartner ist der Meinung, er weiß, wie man die Probleme richtig löst. Und oftmals ist es gegensätzlich. Aber die Wahrheit liegt eben sehr oft auch in der Mitte. Und deshalb muss man versuchen, Lösungen zu finden, mit denen alle Beteiligten leben können. In der Jamaika-Koalition, ich war damals Kanzleramtsminister, und auch amtierender Finanzminister für 6 Monate und habe die Finanzen verhandelt mit Jürgen Trittin und Volker Wissing damals. Und dann hatten wir folgendes Problem. Die CDU hatte große Versprechungen gemacht beim Kindergeld und bei niedrigeren Steuern. Die Grünen wollten einen deutlichen Schwerpunkt setzen beim Umweltschutz, Klimaschutz. Und die FDP hatte sich ihrerseits ganz auf die Abschaffung des Soli kapriziert. Das Geld, was die Komplettabschaffung des Soli gekostet hätte, hätte aber im Grunde alle finanziellen Reserven aufgezehrt. Und dann habe ich nachgedacht, wie könnte man denn zu einer Lösung kommen? Und dann kam mir der Gedanke, na ja, vielleicht sind ja die Grünen gar nicht unbedingt an Geld interessiert, sondern an Einsparungen beim CO2-Ausstoß. Und dann war die Idee, dass man zusätzlich zu den bisherigen Planungen der alten Regierung 50 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich einspart innerhalb von 4 Jahren. Das war sehr ehrgeizig, aber es war auch notwendig von der Sache her. Und dadurch hätten wir mehr Spielraum gehabt, der FDP entgegenzukommen. Nicht mit dem kompletten Soli, aber doch so in 2 Stufen, dass man innerhalb von 8 Jahren den Soli hätte abschaffen können. Es kam dann anders. Die Koalition ist nicht an diesen beiden Punkten gescheitert, sondern an Zweifeln bei der FDP, ob man überhaupt in einem solchen Dreierbündnis vernünftig Politik machen kann. Wenn man sich nun die Erfahrung der Ampel ansieht, und dann kann man, glaube ich, sagen, man kann von vorne herein niemals sagen, es wird ein Erfolg oder ein Misserfolg, sondern es hängt immer auch davon ab, wie das Management der Koalition dann während der Regierungszeit ausgeübt wird und ob die Beteiligten sich vorstellen können, auch solche Kompromisse zu schließen, die keine Faulen sind, sondern das Land voranbringen und trotzdem in einzelnen Parteien auch als Erfolg dienen.
Sie haben ja angesprochen, dass Koalitionsverträge vor allem aus dem Wunsch heraus immer länger geworden sind, weil politische Vorfeldorganisationen, Gewerkschaften, NGOs sich das gewünscht haben, dass da mehr schriftlich fixiert wird. Bei den vergangenen Koalitionsverhandlungen gab es immer auch wieder Inhalte, die zum Beispiel an die Medien durchgestochen wurden. Es gab ja dann auch diese Geschichte, Christian Lindner telefoniert mit dem Porsche-Chef. Oder die Grünen gehen aus Verhandlungsrunden raus und telefonieren dann nochmal die NGOs ab, wie sie dieses oder jenes finden. Ist das eine politische Realität, mit der man einfach umgehen muss, wenn man in solche Verhandlungen geht? Oder ginge das eigentlich auch anders?
Naja, also das Durchstechen gab es eigentlich immer schon im politischen Alltag. Damit muss man umgehen. Zum Beispiel hat sich Robert Habeck, mein Nachfolger als Wirtschaftsminister, sehr beklagt, dass der Entwurf des Heizungsgesetzes durchgestochen wurde, noch bevor er es überhaupt gesehen hat. Solche Erfahrungen haben wir früher auch schon gemacht. Ich weiß, dass in meinem Fall mal eine Verordnung durchgestochen wurde, die sehr skandalträchtig hätte sein können. Und ich habe dann sofort immer erklärt, das ist ein Entwurf der Beamten auf der Arbeitsebene. Das heißt, noch nicht vom Minister gebilligt worden. Und deshalb ist es kein offizielles Dokument dieser Bundesregierung. Und damit hatte man Zeit gewonnen, um sich die Dinge in Ruhe nochmal anzuschauen und sie so zu verändern, dass sie politisch vertretbar und vermittelbar waren.
Aber hat das gestimmt? Hatten Sie das noch nicht gesehen?
Das ist im Allgemeinen so. Also Sie müssen von Folgendem ausgehen. Zunächst wird der Koalitionsvertrag verhandelt. Dann sagt man Kohleausstiegsgesetz zum Beispiel. Oder man sagt Neuregelung der Ganztagsschulbetreuung oder ähnliche Punkte. Die werden aufgeschrieben. Und dann müssen sie aber umgesetzt werden. Und dazu braucht es oftmals Gesetze. Und diese Gesetze kann man so oder so machen. wenn das ein Ministerium macht, ist die Gefahr, dass etwas durchgestochen wird, relativ gering, weil man in Ruhe das Gesetz entwickeln kann. Wenn aber wie beim Heizungsgesetz sowohl das Wirtschaftsministerium von Herrn Habeck als auch das Bauministerium von Frau Geiwitz und das Kanzleramt von Herrn Scholz an dieser Arbeit beteiligt waren, dann hat ja jeder der Beteiligten einen Entwurf der Fachbeamten. Und diesen Entwurf hat in aller Regel weder der Minister noch der Kanzler gesehen, weil man ja abwartet, bis es fertig ist. Das Grundziel ist klar, mehr Klimaschutz, modernere Wohnungen, besser gedämmte und effizientere Heizanlagen. Aber die Einzelheiten werden erstmal von den Beamten diskutiert. Und dann steht es halt eben häufig vorzeitig in der Zeitung, weil jeder glaubt, er hätte einen Vorteil, wenn er die Dinge, die für die Gegenseite problematisch sind, in die Öffentlichkeit pusten lässt. Am Ende aber sind alle gelackmeiert, weil sich alle an dieses Durchstechen gewöhnen. Übrigens nicht nur in Koalitionsverhandlungen. Wir hatten während der Corona-Pandemie fast jede Woche oder alle 14 Tage eine Sitzung der 16 Ministerpräsidenten mit den zuständigen Ministern für Corona, also Gesundheit, Finanzen, Wirtschaft, Kanzleramt, Bundeskanzlerin. Und dort war es sogar so, dass offenbar einige die Handys mitlaufen ließen und dann die Nachrichtenagenturen oder Zeitungen mithören konnten, wer was gesagt hat. Auch das war für die Meinungsbildung nicht förderlich. Und ich kann als Rentner nur sagen, ihr müsst darauf reagieren, indem ihr weniger in großer Runde besprecht, weniger am Telefon besprecht, weniger in Videokonferenzen diskutiert, sondern die entscheidenden Gespräche im 2-, 4- oder 6 Augenformat führt und bitte erst etwas aufschreiben, wenn man sich einig ist, was man am Ende auch machen will und nicht von vornherein verschiedene Entwürfe, die ein gefundenes Fressen sind für jeden Journalisten, der eine kleine Sensation verkaufen möchte.
Manchmal geht's ja dann doch durch die Nacht. Also da gibt's eine Frist. Man muss wirklich mit dem Ergebnis aus einer Runde dann rauskommen. Angela Merkel soll da ja ein besonderes Stehvermögen gehabt haben. Können Sie das bestätigen?
Ja, ich war ja dabei. Und nicht nur in den Koalitionsverhandlungen, auch in den Koalitionsausschüssen. In den Koalitionsausschüssen, da fallen die Entscheidungen auch meistens morgens gegen 1, 2 oder sogar 2:30 manchmal. Und das hat nicht nur mit der Schwierigkeit der Angelegenheiten zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, dass jede Seite zeigen möchte, dass sie bis zum Letzten gekämpft hat, bis alle eingeschlafen sind. Und ich kann Ihnen, ohne dass ich Namen nennen möchte, auch versichern, ich habe schon Koalitionsausschüsse erlebt und Koalitionsverhandlungen, wo wirklich Beteiligte eingeschlafen sind. Darauf müssen sich die wach geblieben sind, aber nichts einbilden. Ich glaube einfach, dass es in der Politik ein Vorteil ist, wenn man von Geburt aus und von seinen genetischen Veranlagungen aus eine Mütze weniger Schlaf braucht als die anderen. Alle Menschen müssen irgendwann schlafen, aber es ist schon so, dass einige ein besseres Stehvermögen haben. Wer zum Beispiel neben der Kanzlerin auch ein sehr gutes Stehvermögen hatte, war Wolfgang Schäuble, der ja Minister war bis zu seinem 80. Geburtstag fast. Und Wolfgang Schäuble hat dann trotz seiner Behinderung im Rollstuhl an allen Koalitionsverhandlungen teilgenommen, und zwar bis zum bitteren oder guten Ende, je nachdem. Das war sein Pflichtgefühl. Aber es war halt eben auch seine genetische Ausstattung, die es ihm ermöglicht hat, so lange wach zu bleiben und vor allen Dingen im Kopf dann auch scharf zu bleiben.
In einem Porträt von Politik und Kommunikation über Sie stand einmal, dass Sie ein Meister darin sein, Lösungen zu finden, mit denen am Ende alle leben können. Was ist da wichtig, wenn man das hinbekommen will?
Also zunächst einmal müssen Sie ein Vertrauensverhältnis zu den Beteiligten aufbauen, dass persönliche Gespräche nicht sofort an die große Glocke gehängt werden. Das ist, glaube ich, mit eines der kleineren Probleme, die man lösen muss. Aber ich hatte als Kanzleramtschef ein sehr enges Vertrauensverhältnis, nicht nur mit meiner Chefin, der Bundeskanzlerin, sondern eben auch mit Sigmar Gabriel, dem Vizekanzler und SPD-Vorsitzenden, und mit Horst Seehofer, dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden. Das Zweite ist, damit man sich auf Kompromisse einigen kann, müssen die Beteiligten wissen, dass man sich dann später auch an die Kompromisse hält. Das heißt, wenn etwas zugesagt ist, müssen sie es umsetzen, auch wenn ihre eigenen Anhänger nicht so lustig sind. Es ist häufig so, dass dann solche Dinge kontrovers diskutiert werden. Und manchmal gibt es auch Stürme im Wasserglas. Und dann müssen sie aber bestimmte Dinge umsetzen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, es gab in dem Koalitionsvertrag 2013 eine Zusage an die SPD, dass wir eine Frauenquote für Aufsichtsräte von großen Unternehmen einführen, weil es sich gezeigt hatte, dass trotz Gleichberechtigung von Männern und Frauen seit 1949 so gut wie keine Frauen in Aufsichtsräten vertreten waren. Also haben wir der SPD zugesagt, es gibt eine Frauenquote in Aufsichtsräten. Als es umgesetzt werden sollte, gab es einen riesen Widerstand aus der Wirtschaft, der dann natürlich auch von meiner Partei, die sich immer auch die Interessen der Wirtschaft konstruktiv zu eigen macht, in ihrer Breite in der Fraktion aufgegriffen worden sind. Und ganz, ganz viele wollten diese Quote nicht. Ich war auch nicht überzeugt, dass sie das Problem lösen wird, aber es war der SPD versprochen worden. Und es gab auch eine inhaltliche Berechtigung, nämlich der Umstand, dass die allermeisten Aufsichtsräte keine Frau hatten oder nur eine Alibi-Frau hatten. Und deshalb haben wir das dann durchgesetzt, auch wenn es in den eigenen Reihen schwer gefallen ist. Und das Dritte ist, wenn Sie einen Koalitionsausschuss machen, werden ja in aller Regel mehrere Punkte verhandelt. Und jeder muss irgendwo nachgeben. Aber das Nachgeben ist einfacher, wenn man an anderer Stelle einen Erfolg für sich verbucht. Nun weiß ich sehr genau, dass es nicht als schick gilt, wenn man so etwas macht wie ein Kuhhandel. Das heißt, ich komme dir da entgegen, du kommst mir da entgegen. Denn man sagt ja, man soll ja die Probleme sozusagen nach ihrem eigenen Recht beurteilen und lösen. Das ist auch richtig. Und trotzdem gibt es eben Probleme, wo der eine Koalitionspartner manchmal eine bessere Idee hat als der andere und umgekehrt. Und dann ist es eine, wie ich finde, sehr zulässige Kunst, dass man in der nächsten Sitzung des Koalitionsausschusses die Themen, die man behandelt, so auswählt, dass jeder Koalitionspartner, das waren bei uns ja auch immerhin drei, nämlich die FDP, die CSU und die CDU, die SPD, die CDU und die CSU, dass man die Tagesordnung so zusammensetzt, dass eben Punkte drauf sind, wo jeder Partner den vernünftigen Gedanken hatte und wo man dann einen Kompromiss machen kann, der in der Öffentlichkeit insgesamt ordentlich ankommt und wo die Beteiligten zu ihren Anhängern sagen können, ja, wir haben nachgegeben, aber viel wichtiger ist doch der Punkt, wo wir uns durchgesetzt haben. Denn auch Parteivorsitzende, Vizekanzler, Superminister, Finanzminister, sie alle stehen bei ihren Anhängern, bei ihren Fraktionen, bei ihren Parteien unter Rechtfertigungsdruck. Und deshalb muss der Erfolg oder ein minimaler Erfolg jedenfalls der Gegenseite immer auch im eigenen Interesse sein. Ansonsten wird man seinen Koalitionspartner früher oder später verlieren.
Sie haben jetzt darüber gesprochen, dass da verschiedene Punkte auch gegeneinander abgewogen werden. Da wird ja auch priorisiert. Also es gibt ja einige Sachen, die einem sehr wichtig sind, andere Sachen, die vielleicht als erste auch in Frage gestellt werden können. An welchem Punkt findet innerhalb von einer Partei und auch den Gremien oder den innersten Zirkeln der Prozess statt, dass man diese Punkte vielleicht auch ein bisschen priorisiert, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt in diese Gespräche reingehen, das müssen wir unbedingt durchbringen. Also da gucken alle Leute drauf. Und wie kommt es dazu, dass man einige Punkte vielleicht zur Disposition stellt und sagt, okay, das ist etwas, wo wir zuallererst mit uns drüber reden lassen?
Ja, also wir haben in der Vergangenheit häufig erlebt, dass es einen geben muss, der sich Gedanken macht, wie das Ergebnis in Kompromissform aussieht. Wissen Sie, die meisten Politiker sind wie Fußballspieler. Die wollen den Ball ins Tor bringen. Und zwar ins Tor des Gegners. Und dann muss irgendwo jemand sein, der, es kann ein Fraktionsvorsitzender sein, So war das mal in der ersten großen Koalition von Kurt-Georg Kiesinger. Und es kann aber auch genauso gut ein Kanzleramtsminister sein. Und ich glaube, es war kein Zufall, dass Helmut Kohl und Angela Merkel jeweils immer einen Politiker zum Kanzleramtsminister gemacht hatten. Herr Kohl hatte mit einem Beamten angefangen, Herr Schreckenberger. Der ist dann von den Koalitionspartnern aber nicht akzeptiert worden. Und dann waren es nur noch Politiker, Wolfgang Schäuble, Rudolf Seiters, Fritz Bohl, Angela Merkel hat Thomas de Maizière, Ronald Profalla, mich, Helge Braun zum Kanzleramtschef gemacht, weil Politiker sich besser in die Psyche des anderen Politikers gegenüber hineinversetzen können, als das Beamte beispielsweise tun können. Der Bundeskanzler hat in vielen Fällen nicht die Zeit, sich mit den Feinheiten von Kompromissfindungen zu befassen. Der Bundeskanzler ist ständig auf europäischen Räten, auf G20 und G7 treffen. Er muss repräsentieren, er muss mit seinen Kollegen telefonieren, sich treffen. Deshalb ist es eigentlich recht gut, wenn im Kanzleramt jemand sitzt, der als Politiker auch einen eigenen Gestaltungsanspruch hat. Das funktioniert nicht immer, aber man kann damit viele, viele Probleme aus dem Weg räumen. Wir hatten in der Großen Koalition damals mit Sigmar Gabriel 2013 bis 2017 eigentlich fast alle Probleme lösen können. Am Ende gab es ein ungelöstes Thema, das war die Grundrente. Und auch da hätten wir vermutlich eine Lösung finden können, aber dann hat sich die SPD entschieden, dieses Thema für den Wahlkampf zu reservieren, weil sie dachten, dass sie damit dann besonders viel punkten könnten. Das ist anders gekommen nachher, aber das war das gute Recht der SPD. Und wir haben alle anderen schwierigen Themen in der Flüchtlingskrise, als sehr viele Menschen nach Deutschland kamen, in der zweiten Euro-Krise, als Griechenland vor dem wirtschaftlichen und finanziellen Kollaps stand, bei der Annexion der Krim durch Putin und dem Bürgerkrieg im Donbass von Putin unterstützt und wo wir Sanktionen ergreifen mussten. Und trotzdem ist es uns gelungen, fast alle Probleme und einen großen Teil des Koalitionsvertrages zu lösen und abzuarbeiten. Aber es gibt halt eben keine Regel. Jede Koalition ist anders. Und auch diese neue Koalition wird anders sein. Friedrich Merz und Lars Klingbeil sind vom Werdegang und von der Veranlagung her, also von der Mentalität her, durchaus unterschiedliche Persönlichkeiten. Das muss aber nicht schlecht sein. Sie müssen nur einen Draht miteinander finden. Und es ist dann so, dass der Kanzleramtsminister, der dann in diesem Fall von der CDU gestellt werden wird, dass der Kanzleramtsminister im Idealfall dann auch einen Ansprechpartner hat bei den Koalitionsparteien, um mit denen dann reden zu können, welche Kompromisse man im Vorfeld schon konzipieren kann und damit den Boden zu bereiten. Es wird in dieser Koalition ganz unglaublich viele Konflikte geben müssen, und zwar schon deshalb. Ich habe gesagt, wir wissen nicht genau, wie viel Geld wir haben werden. Ich kann es präzisieren.
Es gibt ja immer Sollbruchstellen. Ja, also zum Beispiel die Ampelkoalition ist ja eigentlich mit einem riesen Rucksack in die Regierungszeit gestartet, weil ja eigentlich schon damals klar war, dass die Art, den Haushalt aufzustellen, auf wackeligen Füßen steht. Wie kann man diesen Fehler in dieser Konstellation jetzt, wie können Union und SPD genau das verhindern? Was sind da die Knackpunkte aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, dass man es nur verhindern kann, wenn man zu Beginn, das heißt im Koalitionsvertrag, keine faulen Kompromisse schließt oder Formelkompromisse. Die müssen Kompromisse aushandeln, auch wenn sie Nächte durchverhandeln, wo sie Stand Koalitionsverhandlungen, also Stand jetzt, einen Kompromiss vereinbaren zwischen den Vorstellungen der SPD und denen der CDU/CSU. Das gilt für die Migrationspolitik, für die Steuerpolitik, es gilt für die Klimapolitik, es gilt für alle Politikbereiche. Und wenn Sie der Auffassung sind, dass Sie das nicht können, dann rate ich Ihnen, das Thema ganz auszuklammern. Denn wenn es ein fauler Kompromiss ist, der nicht funktionieren kann, dann schaden sich alle Beteiligten selbst. Ich will Ihnen auch dafür ein Beispiel geben. Wir hatten uns dann verständigt, im Koalitionsvertrag 2018 mit der SPD ein Klimaschutzgesetz zu verabschieden. Und im Rahmen dieser Verhandlungen kam die Forderung aus Nordrhein-Westfalen vom damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet, dass wir einen Mindestabstand für Windräder festlegen im Gesetz. Das hat die SPD bekämpft. Als wir das Klimaschutzgesetz gemacht haben, hat sich dann die Koalition, das heißt die drei Parteivorsitzenden, haben sich dann spät in der Nacht oder früh am Morgen auf einen Kompromiss verständigt, der keiner war. Weil eben der entscheidende Begriff, was ist eine bewohnte Ortslage, der war nicht definiert. Und davon hing ja alles ab, wie viel Windräder gebaut werden konnten und nicht. Und da haben wir anderthalb Jahre lang darüber gestritten. Und das hat der SPD geschadet, das hat der CDU geschadet und hat damals den Grünen genutzt. Und es gibt andere Beispiele, wo es später den Grünen geschadet hat. Mein Ratschlag wäre, keine faulen Kompromisse, sondern wirklich so, dass man damit, wenn man sie umsetzt, damit leben kann, und man muss dann später vielleicht nochmal verhandeln und nachschärfen, aber die grundlegenden Fragen müssen geklärt sein, sonst kommt man aus dem Gestrüpp nicht mehr raus.
Es gibt ja einige Journalisten, die jetzt schon sagen, im Wahlkampf hat Markus Söder sich ganz gut benommen im Vergleich vielleicht zu dem Wahlkampf, den er mit oder gegen Armin Laschet geführt hat. Jetzt geht aber natürlich eine Koalition los, wo Markus Söder bzw. auch die CSU im Koalitionsausschuss weiter mit dabei ist. Und da haben Sie ja auch Ihre Erfahrungen mitgemacht. Wenn die CSU unzufrieden ist, dann ist die ganze Regierung damit beschäftigt. Was ist denn an Interessen der CSU vielleicht etwas, was man mitnehmen oder antizipieren kann, jetzt auch aus der Position von der CDU und auch der SPD, damit man zumindest grobe Schnitze da nicht macht, weil ja doch die Perspektive und auch die Bedürfnisse der CSU als bayerischer Partei, als regional sehr starker Partei eigen ist, ne? Also das kann man ja vielleicht einige Sachen antizipieren, wenn das jetzt nicht verrückte Sachen sind.
Ja, ich glaube erstmal, dass man verstehen muss, dass der nun schon 70 Jahre andauernde Erfolg der CSU in Bayern auch damit zusammenhängt, dass diese Partei sehr bürgernah ist. Wenn ich gesprochen habe mit bayerischen Abgeordneten, die Wahlkreise gewonnen hatten, und das waren fast alle bei der CSU, und ich habe sie fast alle in ihren Wahlkreisen auch im Laufe meiner langen politischen Tätigkeit besuchen dürfen, dann ist mir klar geworden, wie sehr die Beteiligten in den Wahlkreisen, Unternehmer, Bürger, Kirchen, Umweltverbände, alle Beteiligten davon ausgehen, dass ihre Abgeordneten dann auch ihre Interessen vertreten und dass die Abgeordneten sich dann auch selber unter Druck setzen und manchmal viel engagierter als Abgeordnete anderer Parteien ihre Interessen vertreten. So, die CSU hat unterschiedliche Schwerpunkte in der Vergangenheit gesetzt. Sie hat in Koalitionsverträgen meistens noch ein paar Milliarden rausgeschlagen für die Mütterrente, für die Frauen, die vor 1991 geboren sind. Sie hat bestimmte Interessen seit der Flüchtlingskrise in der Migrationspolitik, die sich mit den Interessen der SPD nicht unbedingt decken. Dafür ist die CSU allerdings in der Sozialpolitik häufig näher bei der SPD als die CDU. Auch das ist ein ganz interessanter Befund. Und die CSU ist halt eben auch die Partei der kleinen Landwirte. Nicht die großen Bauernhöfe wie in Ostdeutschland oder in Niedersachsen, sondern die kleinen Landwirte. Und da kann man zum Beispiel auch die CSU für jede Menge Klimaschutzmaßnahmen gewinnen, wenn die Landwirte davon profitieren und am Ende sich besser stehen. Ein Beispiel dafür ist, dass der Erfolg der Photovoltaik in Deutschland sehr eng verbunden ist mit dem Ausbau der Photovoltaik durch die Landwirte in Bayern. Damit konnte man eine gute Rendite machen zu Anfang von 14-15% und mehr pro Jahr. Das hat die Bauern zu Anlegern und Investoren gemacht. Alle Scheunen, alle Geräteschuppen, alle Häuser wurden mit Photovoltaik zugepflastert. Das war gut für die Umwelt. Es war aber auch gut für die Landwirtschaft. Und solche Win-Win-Situationen, die muss man entwickeln und muss sie identifizieren. Ich glaube, dass dann so eine Koalition sehr wohl funktionieren kann. Umgekehrt kann es sein, dass eine CDU, die sich als Volkspartei versteht, die ja auch viel stärker als in Bayern dann in den Großstädten präsent ist. Und die CDU hat in den letzten 3 Jahren gerade in den Großstädten wieder viele Wähler zurückgewinnen können, dass eine solche Volkspartei in den gesellschaftspolitischen Fragen manchmal näher bei der SPD oder den Grünen ist, als bei den eigenen Freunden von der CSU. Also man kann hier kein Gesetz aufstellen und sagen, die CSU ist immer die konservativste von allen. Nein, sind auch manchmal sehr progressiv, in sozialen Fragen zum Beispiel. Und umgekehrt, ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich dann verhandeln musste. Und am Ende hatte die CSU einen schönen Erfolg, die SPD hatte einen schönen Erfolg. Und dann habe ich nachdenklich zu den Beteiligten gesagt, ja, und was hat jetzt die CDU? Und dann sagte einer, ich sag nicht, ich verrate nicht, wer es war, sagte dann, ja, ihr habt die Kanzlerin. Und insofern muss man dann manchmal auch fünfe gerade sein lassen. Ich habe mich immer gefragt, hätte man nicht mit der FDP in der Ampel die ein oder andere Krise vermeiden können? Der Kanzler war ja der Auffassung, wir müssen mehr Schulden machen. Hätte man der FDP im Gegenzug dazu vielleicht die Abschaffung des restlichen Soli zugestanden, wäre die FDP an der Stelle vielleicht etwas flexibler gewesen. Das sind jetzt hypothetische Spekulationen, wir werden es nie wissen, weil die Ampelkoalition nicht mehr besteht und so schnell vermutlich auch keine neue wieder zustande kommt.
Wenn während des Laufens einer Regierungszeit oder einer Koalition ein neues Thema aufs Tableau kommt oder vielleicht auch eine neue Idee entwickelt wird, die man in die Regierungsarbeit einbringen will. Ich versetze mich jetzt mal in die Lage einer Partei hinein. Da wird jetzt vielleicht auf einer Arbeitsebene irgendwie was entwickelt und sagt, das wäre eine coole Sache, ist vielleicht für einen Koalitionsvertrag 2 Jahre zu spät. Wie gleist man denn sowas am besten ein? Also redet man dann am besten mit dem Kanzler, dem Kanzleramtsminister oder auf einer Arbeitsebene die Fachpolitiker der beiden Fraktionen miteinander oder am besten mit der Bild-Zeitung?
Also wir haben grundsätzlich die Regel, dass ein Minister, Umweltminister, Familienminister, Finanzminister, Innenminister, egal wer, der ein neues Gesetz machen möchte, das zunächst in der Frühkoordinierung, so heißt das, mit dem Kanzleramt besprechen muss. Und dann wird es mit den Ministerien koordiniert, die ebenfalls Zuständigkeiten in dem Bereich haben. Das ist die Ressortabstimmung. Da gibt es ein federführendes Ministerium und die anderen, die mitfederführend sind oder mitberatend sind. Da kann man immer wieder auch neue Gedanken einbringen. Aber auch das hängt natürlich ein bisschen ab von den Umständen. Wenn sich die Lage, die tatsächliche Lage der Staatsfinanzen, die tatsächliche Lage im europapolitischen Bereich etwa ändert, dann ist es sehr viel leichter, solche Notwendigkeiten zu vermitteln und die Beteiligten zum Handeln zu bewegen. Wenn es nur eine Wunschidee eines Ministers ist, der sagt, wäre doch auch mal ganz schön, wenn wir das so oder so machen könnten, dann wird es ein bisschen schwieriger sein, weil dann viele sagen, ja, warum soll der jetzt was bekommen und ich bekomme nichts? Ich habe auch eine schöne Idee in einem anderen Bereich. Aber das ist der menschliche Aspekt in der Politik. Es gibt viele Ministerien, die haben gute Ideen auf der Ebene der Beamten und der Mitarbeiter, haben aber leider einen Minister, der sich nicht so sehr dafür interessiert und nichts tut, um es durchzusetzen. Und es gibt andere, die haben nicht ganz so gute Ideen, aber dafür einen sehr geländegängigen Minister, der mit allen reden kann und mit allen auch Deals machen kann, dann ist es in aller Regel wesentlich einfacher, etwas durchzusetzen. Ich habe damit auch meine Erfahrungen gemacht, dass ich als Umweltminister im Jahre 2013 im Januar, das war ein halbes Jahr vor der Wahl, machte ich mir große Sorgen um die Entwicklung der Strompreise in Deutschland. Gerade auch für Rentnerinnen und Rentner und Menschen mit geringerem Einkommen, aber auch für die wettbewerbsintensive deutsche Industrie. Und dann habe ich eine Strompreisbremse vorgeschlagen. Das hat Riesenwellen gemacht damals, war in allen Zeitungen, allen Rundfunk- und Fernsehnachrichten. Und dann fingen wir an zu verhandeln. Und am Ende sind die Verhandlungen ausgegangen wie das Hornberger Schießen, weil der Koalitionspartner und die Ministerpräsidenten der SPD, also die war nicht unser Koalitionspartner, wir waren mit der FDP in der Koalition, aber die SPD hat den Ministerpräsidenten, der Bundesrat musste zustimmen. Also mussten wir eine Mehrheit im Bundesrat haben. Und da waren nun einige der Meinung, warum soll der Altmaier jetzt ausgerechnet ein halbes Jahr vor der Wahl noch so einen dicken, fetten Erfolg mit nach Hause bringen. Und ich hatte aber als Umweltminister nicht genügend Zuständigkeiten, um in anderen Bereichen verlockende Angebote zu machen. Dann kamen wir, zu meinem großen Bedauern, vor der Bundestagswahl nicht mehr zu einem Ergebnis. Aber nachdem dann die CDU mit einem sehr guten Ergebnis die Wahlen gewonnen hatte, stellte sich raus, dass in den Koalitionsverhandlungen, die dann im Energiebereich zwischen Frau Kraft, der Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen, und mir als dem amtierenden Umweltminister geführt wurden, dass wir dort fast 90% meiner Anliegen und meiner Wünsche aus der Strompreisbremse durchsetzen und umsetzen konnten. Die Wahl war vorbei und dann waren alle Beteiligten entspannter und wir haben eine gute Lösung hingekriegt. Also manchmal müssen Sie auch einen langen Atem haben. Sie dürfen nicht erwarten, wenn Sie eine gute Idee haben, dass alle Beteiligten vor Ihnen auf die Knie fallen und sagen, Mensch, was bist du so schlau und was sind wir so dumm? Gut, dass wir es wissen. Nein, Sie müssen kämpfen und Sie müssen immer wieder auch auf Ihre Vorschläge zurückkehren. Und manchmal verbreitert sich dann die Einsicht im Laufe der Zeit. Und gerade bei der Strompreisbremse war das so, dass wir eben nicht nur zwischen Politiker geredet haben, sondern wir haben dann auch dafür gesorgt, dass auf der Beamtenebene zwischen den Ministerien und mit den Verbänden und mit der Industrie, aber auch mit Umweltverbänden über diese ganzen Fragen geredet wurden. Und das hat uns dann erleichtert, in den Koalitionsverhandlungen 2013, also 2013 waren die, dann einen Kompromiss zu finden, der die Strompreisbremse ziemlich weitgehend umgesetzt hat.
Jetzt gehen wir mal davon aus, die GroKo oder ich glaube in Hessen hat man sie christlich-sozial genannt, um ein Label zu finden, das nicht so viel Hypothek hat. Kommt jetzt auf den Weg. Wir haben vielleicht einen schlanken Koalitionsvertrag empfohlen von Peter Altmaier und die Koalition läuft jetzt vielleicht 1-2 Jahre und irgendwann früher oder später kommt es ja dann doch zu einer Situation, wo es zum Streit kommt, der wird dann auch ein bisschen weiter getrieben, als es vielleicht notwendig wäre. Und dann, das haben wir bei vielen vergangenen Koalitionen gesehen, jetzt bei der Ampelkoalition auch, bei der Schwarz-Gelb-Koalition 9-13 kam es irgendwann dann, da wurde dann auch beschimpft ein bisschen in der Öffentlichkeit. Oder jetzt auch bei der Ampelkoalition kam dann eine große Sprachlosigkeit oder es wurde nur noch über die Medien miteinander gesprochen. Sie haben ja in einer ähnlichen, also nicht in einer ähnlichen Situation Streit, aber zumindest es war ein bisschen festgefahren, zum Käsekuchen geladen, der Legende nach, und versucht das in der kleinen Runde vorzulösen. Was sind denn Ihre Tipps? Wie kriegt man, bevor es zum Schlimmsten kommt, wenn sich da was anbahnt, was sind so Manöver, die man als Kanzleramtsminister oder auch als Wirtschaftsminister mit Einfluss, jemand, der wirklich mit den Leuten einen Draht hat, der sie kennt, der in unterschiedlichen Konstellationen die Leute auch zusammenbringen kann, wie kann man da das Schlimmste verhindern und den Koalitionsfrieden retten?
Da gibt es keine allgemeingültige Regel. Es hängt immer von den Beteiligten ab. Und obwohl ich jemand bin, der dafür bekannt war, dass er mit sehr vielen Menschen gut zurechtkam, gab es auch in meiner Zusammenarbeit mit Ministerkollegen aus den eigenen Reihen, vom Koalitionspartner, häufig Konflikte. Und es gab auch Sympathien und Antipathien, das kann man ganz offen sagen. Und es gab vor allen Dingen in der letzten großen Koalition, als Olaf Scholz Finanzminister war, eine ganze Reihe von Punkten, wo der Finanzminister und der Wirtschaftsminister ganz unterschiedliche Auffassung waren. Und trotzdem war ich fest davon überzeugt, als wir in der Corona-Pandemie waren, niemand wusste, wie lange sie dauert, wie schlimm sie wird, wie viele Menschen sterben. Es gab noch keinen Impfstoff. Wir hätten die größte Wirtschaftskrise erleben können der deutschen Geschichte überhaupt. So, und in dieser Situation war es für sehr, sehr viele Menschen wichtig zu sehen, dass bei allen wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen der Finanzminister und der Wirtschaftsminister gemeinsam vor der Bundespressekonferenz saßen. Wir haben, obwohl wir manchmal im Vorfeld hart gerungen hatten, wie man diese oder jene Maßnahme ausgestaltet, wir hatten uns immer verständigt, wir gehen gemeinsam vor die Presse. Und wir haben, ich glaube, an die 10 Pressekonferenzen oder mehr sogar auf diese Weise gemeinsam gemacht. Und das hat dann sowohl der SPD wie der CDU genutzt. Und es hat dazu geführt, im Übrigen, dass die Menschen Vertrauen in die Maßnahmen hatten, weil sie sagen, ja, wenn die beiden sich einig sind, dann muss es ja auch was dran sein. Das heißt, sie können so etwas auch nach außen sichtbar machen. Ja, sie müssen es sogar. Deshalb gibt es die Fotoaufnahmen vor jeder Kabinettssitzung. Und es gibt manchmal, wenn das Kabinett in Klausur geht auf Schloss Meseberg, gibt es dann auch von dort Bilder. Und ich meine, dass man eben Gelegenheiten schaffen muss, wo man Erfolge zelebriert. Die Ampel hat am Ende nur noch Misserfolge produziert. Das heißt, es gab dann Bilder, wo die zusammen im Kanzleramt hockten, meistens so Bilder mit Schatten, weil es von der Straße aus aufgenommen worden ist. Und man konnte ihnen die Ratlosigkeit durch die Glasscheiben und die Gardinen ansehen oder es vermuten zumindest. Und da fehlten einfach die erlösenden Momente, wo man dann vor die Presse tritt und sagt, wir sind uns einig geworden, wir haben etwas hingekriegt. Es gab auch eine Entwicklung, die ich persönlich als problematisch empfunden habe in der letzten Großen Koalition. Da war es nämlich so, dass viele Parteivorsitzende, nämlich fast alle eigentlich, ja alle, keiner von denen war im Kabinett zunächst. Annegret Kramp-Karrenbauer war noch nicht im Kabinett, die Frau Esken und der Herr Borjans waren nicht im Kabinett und Markus Söder war auch nicht im Kabinett. Und dann hat man Koalitionsausschüsse gehabt und die Koalitionsausschüsse werden von den Parteien besetzt eigentlich. Insofern war das durchaus konsequent, dass dann Frau Esken oder Herr Borjans oder Frau Kramp-Karrenbauer oder Herr Söder das vorgetragen haben, wenn wir die Einigung erreicht hatten. Aber das war ja nicht das, was die Bürgerinnen und Bürger erwartet haben. Sie haben auf die Regierung geschaut. Und sie hätten es besser gefunden, wenn die Klimaschutzministerin Frau Schulze oder der Innenminister Seehofer oder der Wirtschaftsminister Altmaier oder der Finanzminister Scholz diese Ergebnisse vorgetragen hätten. Das sage ich überhaupt gar nicht, weil ich Minister war und es persönlich gerne gemacht hätte, sondern ich sage es deshalb, weil ich weiß, dass in der Vorstellung unserer Bürger natürlich man immer auf die Regierung schaut, immer auf den Kanzler oder die Kanzlerin und die Minister schaut und weniger auf die Partei- und Fraktionsvorsitzenden, obwohl das oft ungerecht ist, weil die eine große Rolle haben und auch viel Einfluss haben. Aber es ist nun mal so, dass wir seit Otto von Bismarck den Spruch haben, auf den Kanzler kommt es an. Das war der erste große Kanzler, den wir hatten. Der war 27 Jahre lang. Also Ergebnis war so, dass seit dieser Zeitpunkt der Bundeskanzler in Deutschland ein größeres Image hat als jedes andere Amt. Und deshalb muss man dann manchmal auch die Größe haben, die Angela Merkel hatte, dass sie dann bei bestimmten Einigungen gemeinsam mit dem Vizekanzler vor die Medien gegangen ist und also mit Sigmar Gabriel oder mit Guido Westerwelle und später mit Herrn Scholz, mit Olaf Scholz. Das war in der Ampel dann schon schwieriger, weil der Vizekanzler war von den Grünen und der Kanzler von der SPD. Und dann musste man Herrn Lindner dazu nehmen. Aber da hat die Chemie zwischen den beteiligten Personen offenbar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und am Ende haben alle einen Preis bezahlt. Die FDP ist aus dem Bundestag geflogen. Und die Grünen und die SPD haben ein Ergebnis, das so schlecht geworden ist, wie beide sich das vielleicht gar nicht vorstellen können.
Gucken wir mal in die Zukunft, und zwar 4 Jahre. Das ist wahrscheinlich der Wunsch der Beteiligten, dass es 4 Jahre sind. Und die Regierung über die ganze Legislatur ihren Dienst versieht. Was sind die wichtigsten Punkte aus Ihrer Sicht, dass Sie in 4 Jahren sagen würden, ja, diese Regierung hat ihren Job gemacht?
It's the economy, stupid. Das ist ein alter Spruch aus einem amerikanischen Wahlkampf.
Und von einem Ex-Wirtschaftsminister natürlich.
Ja, und das ist so. Weil wenn die Wirtschaft wächst, nachhaltig wächst, dann haben sie mehr Steuereinnahmen, müssen sie weniger Geld für Arbeitslosigkeit ausgeben und für Sozialversicherungszuschüsse. Sie können mehr investieren, die Löhne steigen stärker und den Menschen geht es besser. Und deshalb, glaube ich, muss bei allen Herausforderungen, die wir im Übrigen haben, sichergestellt werden, dass diese dreijährige Rezessionsphase zu Ende geht und dass wir wieder ein Wirtschaftswachstum bekommen von deutlich oberhalb von 1%. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das wird nicht leicht sein. Ich habe jetzt gehört, dass Donald Trump Autozölle bis zu 25% verhängen möchte. Das wäre eine Riesenherausforderung. Aber ich halte es trotzdem für möglich, in der Wirtschaft Zuversicht zu wecken und das in Gang zu setzen. Das war übrigens der Unterschied. Ich war übrigens in drei großen Koalitionen. In der ersten, damals mit Frank-Walter Steinmeier und mit Angela Merkel. In der zweiten mit Sigmar Gabriel, in der dritten mit Olaf Scholz. Und wir hatten eben in der ersten großen Koalition mit Franz Müntefering, Frank-Walter Steinmeier und mit dem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück drei SPD-Vertreter, die sehr wohl wussten, dass eine wachsende Wirtschaft auch im Interesse der Sozialdemokratie ist. Und deshalb ist es uns damals gelungen, Wachstumsimpulse zu setzen. Und wir sind aus der größten Wirtschaftskrise der damaligen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das war die Banken- und Börsenkrise, sind wir stärker rausgekommen, als wir hineingegangen sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der ist sehr, sehr schwierig zu erreichen, weil er noch in dieser Form nie da war. Wir befinden uns in einer großen Herausforderung für das westliche Bündnis, wenn es um Sicherheit und Freiheit für die Ukraine, aber auch um Konfliktlösung im Mittleren und Nahen Osten geht. Und gleichzeitig ist der Westen viel stärker gespalten, als es jemals zu meiner Zeit, wo ich zurückdenken kann, der Fall war. Donald Trump hat im Vergleich zu seiner ersten Amtszeit die Zügel nochmal deutlich angezogen. Er ist entschlossen, jetzt aus seiner Sicht Geschichte zu schreiben. Und ich fürchte, die Europäer sind darauf nicht ausreichend vorbereitet. Zumal die Europäer auch untereinander nicht so geschlossen sind. Viktor Orban und einige andere, Herr Fico und oder Fico und wie sie alle heißen, haben ihre eigene Agenda. Und deshalb ist die zweite Priorität aus meiner Sicht, dass wir im Bereich der Außen-, Sicherheits- und Europapolitik dafür sorgen, dass wenigstens die europäischen Länder beieinander bleiben, was schon eine große Sache wäre und noch längst nicht gesichert ist. Und der dritte Punkt, es mag vielleicht weniger modern und weniger beliebt sein, aber wir haben bewusst in den 90er Jahren gesagt, Klimaschutz ist eine Aufgabe für ein halbes Jahrhundert. Man kann das Klima, das in 200 Jahren so stark beschädigt worden ist, nicht innerhalb von 10 oder 15 Jahren wieder gesund machen. Und wir haben uns damals bewusst einen Horizont gesetzt von bis 2050. Den haben wir nachher verkürzt auf 2045. Das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Aber ich bin der Auffassung, dass man an den grundsätzlichen klimapolitischen Zielen festhalten muss, auch dann, wenn keine Grünen in der Bundesregierung sind, auch dann, wenn die wirtschaftlichen Zeiten, die Zeiten wirtschaftlich nicht so dolle sind, weil es auch eine umweltpolitische und wirtschaftspolitische Komponente hat. Wir haben ja durch das Klimaschutzgesetz im Jahre 2019 und alles, was seither gemacht worden ist, haben wir ja vielen Investoren, Wirtschaftsunternehmen das Signal gegeben, wir meinen es ernst mit diesem Klimaschutz und es haben Menschen im Vorausschau darauf investiert. Wenn wir jetzt alle 2-3 Jahre sagen, rinn in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn Investitionen vergeblich waren, wenn Unternehmer frustriert sind, wenn Menschen das Zutrauen und das Vertrauen verlieren. Also ich bin der Auffassung, dass man bei den Maßnahmen flexibel ist, aber bei den Zielen sehr eindeutig an dem festhält, was wir beschlossen haben. Es gibt ja manchmal auch Kompromisse, im Übrigen, die gar keine offiziellen sind, aber sich in der Praxis herausbilden. Wir haben damals das Klimaschutzgesetz gemacht. Svenja Schulze von der SPD, die Umweltministerin, Helge Braun, der Kanzleramtsminister, Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister. Und die Grünen haben das damals beschimpft als viel zu mutlos und nicht weitgehend genug und haben gelobt, was sie alles anders machen wollen. Jetzt haben die Grünen 3 Jahre selber regiert und die Klimaziele sind nicht verändert worden. Es sind die gleichen, es sind dieselben, die wir damals schon im Jahre 2019 verankert haben. Und deshalb sage ich, es müsste der CDU eigentlich leicht fallen, dann auch daran festzuhalten, denn es sind unsere Klimaziele, die wir ins Bundesgesetzblatt gebracht haben. Ob man dann die eine oder andere Maßnahme nochmal anschaut, das ist eine ganz andere Frage. Aber richtig ist, wir müssen in allen Bereichen, in denen CO2 emittiert wird, dafür sorgen, dass wir eine nachhaltige Entwicklung haben. Und dann, das habe ich in keinem Wahlprogramm gefunden, aber es ist aus meiner Sicht absolut wichtig, wenn wir solche Maßnahmen machen, die ja allesamt auch Geld kosten, dann muss ein Weg gefunden werden, dass wir diese Maßnahmen so finanzieren, dass nicht die Bürgerinnen und Bürger die Zeche zahlen dafür. Klimaschutz hätte man vielleicht billiger haben können, wenn man ihn 100 Jahre früher begonnen hätte, aber so waren die Zeiten damals nicht. Jetzt hat man ihn und deshalb muss dafür gesorgt werden, dass wenn in großem Umfange Häuser und Gebäude, Wohnungen saniert werden müssen energetisch, wenn die Mobilität umgestellt werden muss, wenn die Energieversorgung teurer wird für einen bestimmten Zeitraum, muss gewährleistet werden, dass das nicht dazu führt, dass sich bestimmte Menschen kein Wohneigentum mehr leisten können, dass sie sich die Frage stellen, ob sie ihre Häuser halten können oder verlieren werden. Das ist auch ein Grund, warum radikale Parteien von links und rechts Zulauf haben. Und auch da würde ich dringend der Koalition empfehlen, dass sie einen gemeinsamen Nenner findet. Manches ist sogar ohne große Geldausgaben zu machen. Wir haben heute eine europäische Gesetzgebung, die festlegt im Wesentlichen auch, wie schnell Darlehen getilgt werden müssen. Aber wenn Sie morgen ein neues Haus bauen, dann hält dieses Haus, was ein Null-Energie-Haus ist, perfekt gedämmt ist, 100 Jahre lang. Aber Sie müssen das Darlehen innerhalb von 20 oder 30 Jahren zurückzahlen. Und das können viele junge Menschen nicht mehr stemmen. Zumal, wenn sie von Hause aus nicht reich sind und keine großen Vermögen mitbekommen haben. Das heißt, man könnte da Lösungen finden. Aber wir müssen eben auch eine Atmosphäre schaffen, wo man über solche Themen sachlich diskutieren kann und wo man sich nicht über nebensächliche Fragen die Köpfe einschlägt, während die Bürger eigentlich erwarten, dass es für ihre Probleme eine Antwort gibt. Es gibt Bundesländer wie Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Niedersachsen, das Rheinland. Da ist es eigentlich die Regel, dass junge Menschen, wenn sie eine Familie gründen, auch die Chance haben, über Wohneigentum nachzudenken und Wohneigentum zu erwerben. Sie müssen sich dann krummlegen, sie müssen sich einschränken, können nicht so oft in den Urlaub fahren, aber sie können sich ein Haus oder eine Eigentumswohnung anschaffen. Diese Frage stellen sich gerade sehr viele junge Leute, ob das immer noch so ist oder ob sie die erste Generation sein werden, die ein solches Wohneigentum nicht hat. Und deshalb kann man das nicht irgendwie verschieben, wenn wir mal nichts anderes zu tun haben. Nein, das ist eine Frage, die man sehr zügig klären muss, wenn man den Erfolg von populistischen Parteien irgendwann wieder zurückdrängen will.
Die Regierung, kann man zusammenfassen, hat also große Herausforderungen vor sich. Einige davon pressieren auch sehr. Alle müssen angepackt werden. Da wird es sehr wichtig sein, dass es auch für diese Regierung einen wie Peter Altmaier gibt, der die Konflikte erkennt, vielleicht frühzeitig entschärft. Wie das geht, hat das Original jetzt hier skizziert. Ich hoffe, derjenige, welche, diejenige, welche, der es wird, hat zugehört. so wie Sie hoffentlich auch zugehört haben. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch hier im Podcast-Studio.
Ich danke Ihnen und wünsche uns beiden spannende Zeiten in der nächsten Koalition.